Ja, wir müssen, super spannendes Thema. Wir müssen nochmal zurück, glaube ich, zum Thema. Hier fragt jemand über
Eben.
gutes Buch.
Hab ich jetzt hier das nächste. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele von euch kennen. Ja? Das ist das Buch des Lehrmeisters von Warren Buffett, Benjamin Graham, Intelligent investieren. Und auch hier, es gibt da eben keine Börsentipps, überhaupt nicht. Aber auf mehreren hundert Seiten, ja, lest ihr eben irre interessante, auch gut verständlich geschriebene Dinge, ja, wie ihr lernt, Unternehmenswert zu verstehen. Also Graham ist ja sozusagen derjenige, der Value Investing praktisch ins Leben gerufen hat. Ja, zu einer Zeit, wo Warren Buffett, der heute eben über 90 ist, praktisch Student und Schüler war und dann eben, ich sag mal, bei Graham eben sozusagen in die Lehre gegangen ist. Ja, und es ist ein Buch, was ja viele Jahrzehnte alt ist, was aber trotzdem immer noch ein Klassiker ist. Das ist jetzt hier eine aktuelle, diese deutsche Auflage wird ja alle paar Jahre neu aktualisiert. Das ist jetzt praktisch die fünfte Aktualisierung praktisch aus dem Jahr 2011. Ja, ich habe übrigens auch das Original in Englisch, habe ich bei mir auch im Regal stehen. Habe heute mal gesagt, weil wir ja jetzt eben praktisch auch hier im Wesentlichen mal deutsche Bücher vorstellen wollen, dann eben hier praktisch dieses Buch, wo man viel, ich sag mal, lernt zu verstehen über die Bewertung von Unternehmen. Ja? Also an die Sache heranzugehen, wie kaufe ich unterbewertete Aktien? Ja? Also ich sag mal, es ist so ein bisschen der Hinweis, dass man vielleicht langsam versteht, wer Aktien kauft, kauft keine Tickersymbole, sondern der investiert in Unternehmen.
Ist auch ein Zitat drin, ne? Erinnere ich mich auch, ne? Nicht, er sagt Lotto, du kaufst keinen Lottoschein, ne? Sondern du erwirbst halt einen Anteil an dem Unternehmen. Ich habe jetzt gerade gestern auch, weil ich mir auch die Gedanken gemacht habe, was waren so meine Bücher? Ich habe das auch noch mal rausgeholt, weil ich es auch gelesen habe. Was ich sehr schön war oder was meine größte Mitnahme auch war oder mein Bild, was ich mir gemerkt habe, ich will mal kurz eine Zeile draus vorlesen. Die meiste Zeit bewertet der Markt die meisten Aktien richtig. Millionen von Käufern und Verkäufern feilschen um einen Kurs und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bewertung von Unternehmen im Durchschnitt. Doch manchmal ist der Kurs nicht richtig. Gelegentlich ist er sogar völlig falsch. Und genau vor diesem Hintergrund ist Grahams fiktiver Mr. Market zu sehen. Die beste Metapher, um zu erklären, wie Aktien zu einem falschen Kurs kommen können. Der manisch-depressive Mr. Market legt die Kurse nicht immer wie ein Gutachter fest oder auf die Art und Weise, wie ein privater Käufer ein Unternehmen bewerten würde. Im Gegenteil, wenn die Aktienkurse steigen, dann zahlt er gern etwas mehr als deren objektiven Wert. Und wenn sie fallen, ist er so verzweifelt, dass er für weniger als ihren wahren Wert verschleudert. Ja, also dieser manisch-depressive Mr. Market, den müssen wir uns immer wieder vorstellen. Und das sieht man ja immer wieder so schön, was passiert an der Börse, ja, bei diesen gehypten Aktien, ja, wie dann totale Manie entsteht und alle drauf, ja, und bam, und gar nicht mehr angeschaut wird, was macht denn das über Unternehmen überhaupt, sondern einfach kaufen, bis der Arzt kommt. Und genauso in der Depression, wenn man sich, du hast Daimler heute erwähnt, wenn man sich mal überlegt, wo Daimler vor einem Jahr stand, ja, bei 23 Euro, allein die Marke Daimler war mehr wert als der Börsenwert zu dem Zeitpunkt. Nur die Marke, nur der Name Mercedes-Benz Daimler, ja.
Das ist das, was hier eben, ich sag mal, du hast ja gerade eine Passage durchgelesen. Also auch hier, wenn man sich da mal reinguckt, ja, also ich habe mir von den, ich sag mal, insgesamt glaube ich so knapp 500, nee, knapp 600 Seiten, ja, habe ich mir hier auch wieder eben, wie gesagt, reihenweise Seiten markiert. Also ich sag mal, du siehst, also ich sag mal, mehr als jede zehnte Seite hat Markierungen, ja. Und er beschreibt eben dieses Missverhältnis, was manchmal zwischen der Realität, nämlich dem Unternehmen, der Emotion. Und die Emotion ist der Aktienkurs und die kann eben manchmal depressiv und manchmal eben euphorisch sein. Ja? Und dass man das dann eben lernt auszunutzen und dann eben das. Ich hatte mal in einem Beitrag im Februar letztes Jahres über Daimler gesprochen. Ja, Daimler ist bei 23, 24 Euro so niedrig bewertet. Da hatte ich in einem Börsenbrief mal geschrieben, ja, es würde sich heute lohnen, Daimler komplett aufzukaufen. Komplett aufzukaufen und zu sagen, okay, ich berufe eine außerordentliche Hauptversammlung ein. Und einziger Tagespunkt dieser Hauptversammlung ist, einfach die Auflösung von Daimler Chrysler zu beschließen, nämlich eben den Markennamen zu verkaufen, die ganzen Fabrikgebäude zu verkaufen, die ganzen Rohstoffe, die ganzen Autos, die da noch im Lager stehen, noch zu verkaufen. So. Und das heißt, hätte man eine außerordentliche Hauptversammlung gemacht und hätte eben im Prinzip dann nur beschlossen, wir wollen gar nicht mehr in Zukunft Gewinne machen und gar nicht mehr in Zukunft weitere Autos verkaufen, weitere Autos erforschen oder herstellen, sondern wir lösen einfach Tagespunkt Nummer 1 der Hauptversammlung, Beschluss über die Auflösung des Daimler-Konzerns und Verkauf aller Assets. Dann hätte man eben letztes Jahr im Sommer praktisch für 25 Euro die Aktie den Konzern kaufen können und ich sag mal für 60, 70 Euro alles verkaufen können.
Ja, ohne, eben, ja,
das, ne? Ohne eben, ich sag mal, möglicherweise zu sagen, ja, und was sind vielleicht zukünftige Profite noch wert, die ja bei der Bewertung, das lernt man ja auch in dem Buch von Graham, ja, eben auch die zukünftigen Profite, die haben ja auch einen Wert.
Ja, haben dir nur 30 Milliarden gefehlt, wa?
Ja, ja. Also das zeigt eben, also insofern ist das auch ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. So, ich habe jetzt noch zwei weitere Bücher. So, und das sind jetzt Bücher, meine ersten Bücher oder auch so Costolani, Graham oder Munger und Buffett. Die haben ja alle direkt mit Börse zu tun. So, die beiden letzten Bücher, die ich habe, die haben teilweise mit Börse, aber auch sehr viel, ja nur indirekt oder gar nichts mit Börse zu tun. Und trotzdem sind sie fantastisch. Ja, und hier habe ich jetzt eins, ich weiß nicht, wir haben ja viele Parallelen, das heißt Business Adventures. Sagt dir das was?
Nee, krass, ja, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Also, die anderen habe ich ja auch gelesen, ja.
Das Buch ist auch schon viele, viele Jahre alt. Ich finde es, also es ist schon etliche Jahre her und hier steht eben drin, das beste Wirtschaftsbuch, was ich je gelesen habe, darunter Bill Gates.
Ah.
Und es ist aufgeteilt in ungefähr ein Dutzend Kapitel. Es ist genau ein Dutzend Kapitel, ja. So, und jedes Kapitel ist eigentlich lesenswert, ja, weil es eben Teile unseres wirtschaftlichen Verständnisses und Lebens beschreibt, ja. Also es beschreibt, wie eben, was das Schöne ist, es beschreibt das eben sehr häufig an praktischen Beispielen, ja. Es beschreibt zum Beispiel in Kapitel 2 das Schicksal des Edsel. Edsel wird euch nicht sagen, aber Edsel war eben das erfolgreichste Auto, was Ford jeweils produziert hat in Amerika. Ja, so. Und wie du eben im Prinzip, sage ich mal, Autos erfindest, dann nicht nur erfindest, sondern sie dann eben auch erfolgreich vermarktet. Ja, weil im Endeffekt, ich sag mal, du kannst ja das beste Produkt bei dir in der Schublade haben. Wenn kein Mensch davon weiß, dass du dieses beste Produkt überhaupt hast, ja, wird dieses Produkt immer ein Flop bleiben. Ja? So gibt es hier eben, sage ich mal 12 Kapitel. Und ich fokussiere mich jetzt mal, weil sonst hätten wir ja einfach die Zeit heute Abend gar nicht, dann müssten wir wirklich bis morgen früh auf das Kapitel 3 dieses Buches. Ja, und das ist ein Kapitel, was uns ja auch immer umtreibt. Egal, ob wir Arbeitnehmer, ob wir Unternehmer oder Aktionäre sind. Und das ist das Kapitel Steuern. Und den Einfluss der Steuern auf unser wirtschaftliches Denken, wirtschaftliches Handeln. Ja, und du lernst eben überhaupt mal über das System der Einkommensteuer faszinierende Dinge zu erleben. Und deswegen, ich bin ja da auch relativ kritisch unterwegs, ja, indem ich mich in den letzten Wochen ja auch so ein bisschen da mit den Grünen und der SPD angelegt habe, ja, weil wir eben, ich sag mal jetzt, uns Kapitalanleger, wenn sie denn dann gewählt werden und dann eben auch Gesetze daraus formen können, uns eben, sage ich mal, in Zukunft noch höher belasten wollen. Und das ist eben, wenn man dieses Buch liest, dann merkt man das eben, dass wir langsam in sehr, sehr, sehr gefährliches Fahrwasser kommen. Ja? Weil, und das gilt für Deutschland insbesondere, die Steuern weltweit mittlerweile viel zu hoch sind. Viel zu hoch. Ja? Weil man kann es sich ja mal vorstellen, ja? Es gibt genau zwei Punkte. Da wirst du als Staat niemals Steuereinnahmen haben. Erster Punkt ist ganz klar, indem du beschließt, du schaffst alle Steuern ab. Ja, meine, das ist logisch. Wenn morgen Olaf Scholz eben vor die Kameras tritt und sagt, ich habe eine neue Nachricht für euch, alle Steuern, die existieren in der Bundesrepublik Deutschland, werden morgen früh abgeschafft. So, dann wissen wir, der Staat hat ein Riesenproblem. Er wird praktisch ab übermorgen keine Einnahmen mehr haben. Und das kann natürlich auch nicht Sinn und Zweck sein. So. Der zweite Punkt, wo die Steuereinnahmen gegen Null gehen, und dann werden sie wirklich Null sein, das ist, wenn Olaf Scholz sagt, ich habe das neue Einkommenssteuergesetz, ich habe hier den neuen Entwurf für das Einkommenssteuergesetz der SPD. Der Steuersatz ist 100%, die SPD zieht alles ein und entscheidet dann, wie viel ihr davon zurückbekommt. Also 100% Steuern. 100% Steuern würde bedeuten, Steuereinnahmen werden morgen oder übermorgen de facto bei Null. Denn jetzt mal ganz ehrlich, Maurice, wenn du wüsstest, du gehst morgen früh arbeiten oder was immer du machst, oder ich sag mal auch mit den Aktieninvestments, ja, du wüsstest eben, warum solltest du heute eine Aktie kaufen, wenn du wüsstest, der Gewinn wird zu 100% besteuert, und warum solltest du heute eine Aktie kaufen, wenn du wüsstest, deine Dividende wird zu 100% besteuert. Ja, dann würdest du sagen, oder deine Mieteinnahmen würden zu 100% besteuert. Ja, dann würdest du sagen, also Immobilienbau, investieren in Immobilien, investieren in Aktien. Also ich sag mal, morgen früh aufstehen und ich sag mal, mit dem Auto ins Büro fahren und zu arbeiten. Ja, warum soll ich arbeiten gehen, wenn ich 1.000 Euro verdiene und abends 1.000 Euro praktisch an Olaf Scholz abliefern muss? Das heißt, das Wirtschaftssystem würde kollabieren und die Steuereinnahmen des Staates wären bei Null.
Ich finde eine Anmerkung, Helmut, ich finde es sehr krass, man kann es auch mal anders sehen. Ich glaube, wenn du im Grenzsteuersatz bist, dann ist irgendwann Mitte Mai der erste Tag im Jahr, wo du in deine Kasse verdienst, weil du quasi die ersten Monate, wenn man das auf deine Jahreseinnahmen sieht, quasi nur für den Staat gearbeitet hast. So.
Ne? Und das ist eben das ganz Interessante. Und deswegen sage ich eben, sind wir in einer etwas bedrohlichen Situation, in der Hoffnung, dass wir es vielleicht schaffen, diesen Steuerwahnsinn. Weil das Problem, was wir ja in vielen Ländern heute haben, ist, dass wir heute, ich sag mal, Steuer- und Gebühren- und Abgabensysteme haben, wo teilweise 40-50% und mehr abgeschöpft wird. Ja? Und dann, ich sag mal, auf anderen Wegen ja wieder zurückverteilt wird. Vom Staat in irgendwelche anderen Dinge. Und das ist eben, eben kontraproduktiv, das ist ineffizient. So. Und das ist ganz interessant. Also zum Beispiel die Einkommensteuern, so wie wir sie kennen, die sind ja noch gar nicht so alt. Ich meine, wir haben Börsen seit über 400-500 Jahren. Also die erste Börse gab es im Jahre 1600 oder 1500 noch was in Holland. Auch, und auch die amerikanische Börse ist ja irgendwo in ihren ersten Ursprüngen, glaube ich, zurück irgendwo ins Jahr 1700 noch was, ja, wo man eben Börsen hatte. Also damals, als diese Börsen eben anfingen, gab es noch gar keine Einkommensteuern. Also es gab noch keine Abgaben auf Einkommen. So. Und in der Geschichte, und das schreibt dieses Buch sehr gut, ja, also es gibt zum ersten Mal in der Historie Berichte, dass es eben Einkommensteuern so um 1800 war, ja, wo man eben dann anfing, wo Herrscher anfingen, praktisch ihren Untertanen eben, ich sag mal, Abgaben aufzuerlegen, ja. Aber ich sag mal, in den Anfängen waren diese Steuersätze sehr niedrig. Und trotzdem hat das Volk dagegen rebelliert. Obwohl man eben sagte, wir ziehen von dir nur 2, 3, 4% ein. Ja? So, es gab dann eben in der unter Ludwig den 14. Ja? Hat erstmal versucht, weil wir wissen ja aus der Geschichte, er war ja der Sonnenkönig, ein Feudalherrscher, der eben auch viel Geld brauchte für seinen Hof. Ja? Hat Emma versucht, den Steuersatz bis auf 10% hochzuziehen. Von 2-3% auf 10, ja. Was er dann, ich sag mal, panisch wieder halbiert hat auf 5%, nachdem das Volk rebellierte. Aber das war eben nicht mehr rechtzeitig und nur halbherzig. Und deswegen wissen wir ja auch aus der Geschichte, hat ihn daraufhin das Volk kurz danach eliminiert. Ja. So, also man sieht es hier, oder wie dann eben zum Beispiel im 19. Jahrhundert, ja, so ab Anfang 1900, es anfing in Amerika überhaupt erst ein Einkommensteuersystem zu etablieren. Und auch dort fing man an mit Steuersätzen zwischen 2,5 und 5%. Ja, so, und das beschreibt halt eben im Endeffekt, wie sich eben das so entwickelt. Und heute leben wir eben weltweit, ja, in einem System, wo ich sag mal, in den 20er Jahren, also so 1920, 30, ja, da waren in Amerika, ich habe es jetzt im Moment hier nicht, ich suche es mal, ja, aber da waren irgendwo, ich sag mal, vielleicht überhaupt 10-15% der Amerikaner überhaupt steuerpflichtig. Also das war wirklich eine Steuer, die dann eben, ich sag mal, mit Sätzen von eben ein paar Prozentpunkten vor allen Dingen eben die traf, die eben sehr, sehr, sehr vermögend sind. So, und wenn wir heute ja mal sehen, ja, werden ja mittlerweile, ich sag mal, Rentner besteuert, die, ich sag mal, vor 20, 30 Jahren auch noch in Deutschland keine Steuern zahlen musste, weil du ja eben als Rentner nicht so ein hohes Einkommen eben auch hast. So, und die Gefahr, die ich eben sehe, und deswegen bin ich da ja auch immer sehr kritisch, ja, und sage, wir müssen da eben unbedingt eben versuchen, Alternativen und Wege zu finden, weil wir uns in ein Steuersystem bewegen, und zwar nicht nur in Deutschland, aber dort ist es schon ein bisschen krasser als jetzt in Amerika oder in anderen Ländern, wo die Steuern etwas niedriger sind, dass eben im Prinzip diese Aussage, die ja dann auch vor allen Dingen linke Politiker immer machen, ja, wir müssen eine Steuer gegenfinanzieren. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt den Hartz-IV-Satz erhöhen wollen, müssen wir eben, ich sag mal, den Millionären eben praktisch eine Vermögensteuer abverlangen. Ja, also Gegenfinanzierung. So. Und wir haben ja diese berühmte Laffer-Kurve, mit der ja auch Ronald Reagan seine revolutionäre Politik damals gesagt hat, die also, es ist eben so, dass du bei Steuersätzen, die über 30% gehen in der Spitze, dass ab da mit jedem Prozentpunkt, wo du die Steuer als Staat weiter anhebst, die Steuerbelastung oder die Steuereinnahmen des Staates anfangen zu sinken. Ja? Und die meisten Politiker denken ja, wenn ich eine Steuer jetzt bei 5 oder jetzt sieh dir das Wahlprogramm der Grünen an, die sagen, okay, wir erhöhen jetzt eben in 2 Stufen den Spitzeneinkommensteuersatz, also von 42 praktisch für gewisse Leute auf 45 und für die jetzt, sage ich mal, mehr als 500.000 verdienen, sogar auf 48. Ja? Dabei übersehen sie schlichtweg die Tatsache, dass dadurch die Steuereinnahmen der Bundesrepublik Deutschland eher etwas absinken werden. Weil eben, ich sag mal, Investitionen abwandern.
Ja, gehst du weg, ja, klar. Aber ich wollte noch mal eins ergänzen, weil ich ja auch immer sehr plädiere. Ich habe ja auch Steuerrecht mal im Schwerpunkt studiert. Und ich glaube, wir sollten uns mal alle bewusst machen, dass Steuern die größte Ausgabenposition in unserem Leben sind und sein werden. Ja. Und in der Gesellschaft, in deinem Freundeskreis, in deinem Umfeld interessiert sich fast gar keiner für dieses Thema, obwohl das deine höchste Ausgabenposition oftmals ist. Ja. Deswegen plädiere ich ja immer dafür, sich eben auch mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es super spannend ist, weil viele geben gar nicht eine Steuererklärung ab. Ja. Viele holen sich gar nicht das zurück. Und sich damit zu beschäftigen, und da kann ich mal ein Buch empfehlen, das nennt sich Konz, K-O-N-Z. Da findest du, ich sag mal, zusammengefasst immer in den unterschiedlichsten Bereichen für Angestellte, für Unternehmer, in unterschiedliche Kategorien ein schnelles Learning. Und einfach mal so ein bisschen reinlesen, die Gedanken aufschnappen. Ja, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Das Steuergesetz in Deutschland ist ja ganz bewusst wahrscheinlich so komplex gemacht worden, damit viele einfach die Hände über den Kopf schlagen und sagen, um Gottes Willen. Ja. Aber es ist sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, weil wo du viel zahlst, kannst du eben auch viel zurückbekommen. Ne?
Ja. Aber das ist eben, es wird immer komplexer, ja, und es wird aber auch immer mehr, weil es ist ja so, die Einkommensteuer ist ja nicht das Einzige, was wir bezahlen. Ja, wenn du heute in den F gehst und kaufst dir, ich sag mal, ein neues Sakko, oder gehst oder buchst einen Flug, ein Hotel oder was auch immer, du bezahlst ja überall Steuer. Wenn du eine Flasche Wein eben kaufst, da bezahlst du nicht nur Mehrwertsteuer, da bezahlst du eben eine Sektsteuer, ja. Wir haben in Deutschland mittlerweile über 50 verschiedene Steuerarten, die wir eben oft, ich sag mal, in Kombinationen zusammen bezahlen für irgendwelche Gelder, die wir ausgeben. So. Und das ist eben zunehmend ungesund. Ja, und führt uns eben in eine immer größere Bredouille. Ja. Und man sieht es ja auch, dass eben, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Bundesrepublik und die Schweiz vergleichen, die Schweiz, die moderatere und deutlich tiefere Steuersätze hat, hat einen ausgeglicheneren und gesünderen Haushalt als die Bundesrepublik Deutschland. Ja, weil man eben bedenkt, und das sehen wir ja auch, dass eben die freie Wirtschaft mit Geldern einfach viel effektiver umgeht als der Staat, weil der Staat verteilt es ja nur um. Ja? Der Staat verteilt sehr häufig ja Gelder nur um, er nimmt sie ein und verteilt sie um und ich sag mal, auf dem Weg dahin gehen dann irgendwie schon 15% der Gelder verloren, verschwinden halt in der Administration. Ja? Und das ist eben diese tolle Passage in diesem einen Buch, ja, wo man eben sieht, dass wir da möglicherweise mal intensiv drüber nachdenken müssen. Ja, nicht, dass wir dann eben, ich sag mal, von Steuersätzen, dass die Steuersätze von 1-2% in der Einkommensteuer praktisch jetzt in den letzten 200 Jahren auf, ich sag mal, 35, 40, 45, 50% entwickelt haben. Ja, und wir akzeptieren es so, ja, genau wie wir dann mit Bohren jetzt, wenn die Grünen tatsächlich eben gewählt werden sollten und ihre Pläne eben durchsetzen, dass dann eben, ich sag mal, die Steuerbelastung nicht für alle, aber für manche eben dann spürbar steigt. Ja? Und wie gesagt, es ist ja auch nicht ganz richtig, dass die Grünen dann sagen, die Steuerbelastung für die Kleinen, die senken wir aber. Das trifft ja dann auch nicht zu. Ja? Es wird dann ja in vielen Bereichen auch für Kleine eben dann teurer.
Ja, sehr spannend. Also gibt ja noch, ich lese ja sehr viel, aber dieses Buch kenne ich noch nicht und werde ich mir auf jeden Fall mal besorgen.
Aber wahrscheinlich kennst du jetzt das letzte Buch, was ich mir dann für heute rausgesucht habe. Denke nach.
Ja, selbstverständlich, ja, Klassiker.
Ich glaube,
ich auch hier.
Dieses Buch, und ich möchte jetzt einfach nur zwei, drei Passagen aus diesem Buch kurz anschreiben. Es ist lesenswert, ja. Und es hat ja sehr viel mit der Einstellung und dem Mindset von Menschen zu tun.
Aber wir sagen es nochmal, denke nach und werde reich, Napoleon Hill.
So. Ja. Ja, so. Und ich sag mal, ich möchte im Prinzip einfach nur zwei, drei Passagen mal eben hier herausgreifen. Wie gesagt, also alleine über dieses Buch könnte ich jetzt mit euch bestimmt noch eine Stunde, anderthalb Stunden diskutieren. Aber da ist eine Passage drin von einer jungen Journalistin, die halt eben Artikel schreibt in New York und sie eben der Zeitung einreicht. Und er wird ihr zurückgeschickt und natürlich nicht veröffentlicht. Also du hast einen Artikel geschrieben, reichst ihn ein und kriegst eine Absage. So, sie reicht ihn nochmal ein und kriegt wieder eine Absage. So, ich glaube, sie hat bei dieser Zeitung, ich glaube, es waren 36 Artikel eingereicht. Ja? Also ich sage mal, viele von uns hätten vielleicht nach dem ersten Artikel schon aufgegeben. Ja? Aber dann, ich sag mal, spätestens nach dem 6., 7., 8. Artikel hätten wahrscheinlich 98% der Menschen praktisch die Flinte ins Korn geworfen. Nein, also sie, mal gucken, die genaue Zahl, ich habe es mir irgendwo markiert hier, die genaue Zahl, ich glaube, es waren 36 Artikel. Ja? 36 Artikel hat sie eben dann und der wurde dann veröffentlicht. Und dieser Artikel war dann sozusagen das Fundament dazu, dass sie eben, ich sag mal, eine der erfolgreichsten Journalistinnen wurde. Ja, also nachher rissen sich die Zeitungen und Verlage um ihre Publikationen. Und sie verdiente eben dann ein irres Geld eben mit ihrem Schreiben. Ja, und das eben, ich sag mal so ein Beispiel, dass man eben nie die Flinte ins Korn schmeißen muss. Und das Zweite ist ein, finde ich, fantastisches Beispiel, das zeigt, wo unsere Wirtschaft stehen würde, wenn wir sie nicht hätten. Und zwar einfach an der Beschreibung, dass er schreibt, ich beschreibe jetzt mal, was notwendig ist, um in New York in irgendeinem Restaurant nur ein Frühstück zu organisieren. So, das etwas, was für uns selbstverständlich ist. Ja, ich meine, du warst jetzt gerade in Dubai und ich nehme an, du bist dann morgens, ich sag mal, zum Frühstück gegangen, hast da deinen Kaffee, Tee oder was immer du, ob du Cornflakes, ob du jetzt eben Ham and Eggs, ob du jetzt eben europäisches Frühstück eben zu dir nimmst. Wir denken nicht drüber nach. Es ist wie selbstverständlich. Ja, du kommst an den gedeckten Tisch. Und er beschreibt hier, dass es dieses Frühstück ohne wirtschaftliche Aktivitäten nie im Leben geben würde. Weil er beschreibt eben, egal ob du Teetrinker oder Kaffeetrinker bist, ja, irgendwo auf dieser Welt, in China oder Indien, muss es einen Bauern geben, der bereit ist, diesen Tee anzupflanzen. Irgendwo in Kolumbien oder sonst wo auf dieser Welt muss es einen Kaffeebauern geben, der sagt, ich bin unternehmerisch tätig und baue Kaffeebohnen an. So, aber das reicht ja nicht. Was nützt es, wenn du einen Farmer in China oder Indien hast, der Tee anbaut und der diesen Tee dann erntet? Dieser Tee muss dann eben auch transportiert werden mit Spediteuren. Die Kaffeebohnen, die müssen aus Kolumbien oder aus Afrika irgendwo nach Bremen. Ja, da ist der Spediteur, der verschifft das dann eben nach Bremen. In Bremen wartet bereits der nächste Unternehmer, nämlich die Rösterei. Was nützen dir Kaffeebohnen? Ja, eine Kaffeebohne, da kannst du drauf beißen. Und wenn die Zähne nicht stabil sind, musst du danach eventuell zum Zahnarzt gehen und das wieder hinflicken lassen. Also das heißt, die Kaffeebohnen müssen verarbeitet werden. Ja? Und dann muss dieser Kaffee in einen Supermarkt, um von diesem Supermarkt vielleicht irgendwann mal zu dir nach Hause oder, ich sag mal, über andere Vertriebszentren irgendwann mal in dem Hotel zu landen oder in dem Lokal zu landen, wo du gerade vielleicht mit deiner Frau gerne frühstücken müsstest. Und genau dasselbe passiert, wenn du eben, ich sag mal, dann sagst, ich möchte neben dem Tee und dem Kaffee noch ein Glas Orangensaft haben. Auch der Orangensaft muss irgendwo her. Er muss produziert werden, er muss transportiert werden, er muss gelagert werden. Ja, und wenn du eben in einem Restaurant oder Hotel zu Frühstück isst, dann brauchst du noch Personal, was dich bedient. Ja. Das heißt, es kommt jemand, bei dem bestellst du das Frühstück, der bringt dir den Kaffee, der bringt dir deine Speisen. Oder ich sag mal, wenn es eben ein Frühstücksbuffet ist, ja, das Buffet, das Frühstücksbuffet baut sich nicht von selbst irgendwie morgens um fünf.
Also es ist spannend, Helmut, dass du, also was du quasi aus diesem Buch gerade sozusagen nochmal priorisiert hast, und ich finde, das ist auch so ein Buch, was du immer wieder lesen kannst und dir werden immer wieder neue Dinge auffallen. Und das ist, glaube ich, auch für die Aufgabe, die ich dir gestellt habe, mal die Bücher zu rauszusuchen, die für dich jetzt am wichtigsten waren oder sind. Mhm. Es gibt für jede Lebenssituation das richtige Buch oder kannst du völlig anders interpretieren. Ja. Häufig Ich hatte Bücher, die haben mir gar nicht gefallen. Dann habe ich sie 5 Jahre später in die Hand genommen und sagte, wow, Eckhart Tolle zum Beispiel jetzt. Mhm. Das war mir Hokus Pokus. Das habe ich nicht. Und ich war noch nicht reif genug für dieses Buch im Nachhinein. Und irgendwann habe ich es in die Hand genommen und dachte, wow, das ist ja mega gut, dieses Buch. Ja, weil ich immer wieder gehört habe, man, das ist so gut. Und ich habe in meiner Erinnerung gehabt, man, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, und so finde ich es auch mit Denke nach und werde reich. Es ist ein Buch, was du 100-mal lesen kannst und dir werden immer wieder neue Dinge auffallen und du wirst immer wieder neue Impulse kriegen. Und ich finde das Schöne, ähnlich wie Dale Carnegie auch als Autor, wie man Freunde gewinnt, was ja mein Lieblingsbuch ist. Es ist halt irgendwie von 1930 und es ist dennoch hochaktuell.
Das ist auch, also dieses Buch, ich meine, dieses Buch fußt auch darauf, dass eben der Autor dieses Buches ja auch eben mit zu seiner Zeit sehr erfolgreichen Persönlichkeiten eben Gespräche geführt hat. Ja? Und da eben genau das, was ich vorhin auch sagte, was du eben in Biografien immer wieder findest, ja, schon auch vor 70 Jahren, du gewisse Parallelitäten findest. Ja? Die sind immer parallel und die sind nicht nur parallel heute, die waren auch parallel 1930. Ja? Also unsere Welt verändert sich.
Ja, das Interessante ist, Napoleon Hill, das ist ja heutzutage relativ easy. Also was hat er für sein Buch gemacht? Er hat die 500 erfolgreichsten US-Amerikaner aufgesucht. Und sie interviewt. In der heutigen Welt wäre das deutlich leichter als wahrscheinlich 1930, ja?
Ja, ja. Nein, also, und, aber das zeigt eben auch, dass eben, ich sag mal, die Welt, so innovativ sie ist, ich sag mal, so gewisse Dinge sich in den Menschen teilweise über Jahrhunderte nicht ändern. Ja? Also, ich meine, wir haben letztes Jahr einen Crash gehabt an der Börse. Der ist vielen an die Nerven, an die Substanz gegangen, an die Psyche gegangen. Ja? Und so funktioniert die Börse seit 400 Jahren, auch in der Tulpenhosse an der Amsterdamer Börse. Ja? Also, wir werden zwar innovativer, aber am Ende bleiben wir Menschen Menschen. Und die Menschen waren vor 400 Jahren schon von Angst und Gier getrieben. Und das sind sie heute immer noch. Also das heißt, so innovativ sind wir, so innovativ, oder ich sag mal, so innovativ wir sind, gewisse Verhaltens- und Denkenmuster ändern wir nicht. Und zwar teilweise über Jahrhunderte. Und das finde ich ja, dann irgendwie faszinierend.
Man hat herausgefunden, dass sich das menschliche Gehirn genetisch, ja, genetisch nur um 0,1% verändert hat, die letzten 10.000 Jahre. Ja. Das heißt, der Apparat dort oben ist im Grunde fast noch derselbe wie vor 10.000 Jahren, nur das Leben hat sich natürlich absolut verändert, ja, aber die Prozesse, die hier oben passieren, sind immer noch fast dieselben. Und deswegen habe ich noch ein Buch hier mit auf dem Tisch. Das nennt sich Trading Psychologie. Ist zwar, also Trading ist für Trader, aber das ist erstmal egal, ob du auch Investor, also Buy and Hold Investor bist, so wie du im Grunde. Es ist aus meiner Sicht enorm wichtig, aus diesem Grund heraus, dass sich unser Gehirn die letzten 10.000 Jahre so wenig verändert hat und so angstgetrieben nach wie vor ist, dass wir uns als Investoren sich enorm mit diesem Thema Psychologie auseinandersetzen. Und da ist das eine ganz schöne Zusammenfassung hier. Trading Psychologie kann ich sehr empfehlen. Denke nach und werde reich. Ich habe noch ein Zitat auch hier markiert, was du quasi auch gesagt hattest. Die meisten Menschen werfen ihre Ziele und Überzeugungen schnell über Bord und geben schon beim ersten Anzeichen für Widerstand oder Pech auf. Ein paar wenige bleiben allen Widrigkeiten zum Trotz unbeirrt, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Das sind die Fords, die Carnegies, die Rockefellers und die Helmuts.
Ja. Aber das ist eben was. Ich meine, schaut mal, ich meine, jetzt mit dieser Steuerdiskussion. Ja, ich habe ja den Christian Lindner, den haben wir dann eben, mit dem konnte ich ja jetzt vor 14 Tagen schon sprechen. So. Ich habe jetzt vor einer Woche auch, weil ich will es einfach mal kontrovers machen, habe ich eben auch die Frau Annalena Baerbock eingeladen. Ich möchte mit ihr gerne einen Livestream machen, der wahrscheinlich nicht ganz so harmonisch wird wie der mit Christian Lindner, weil die Vorstellungen da eben, ich sag mal, was die Grünen uns Aktionären antun wollen in den Jahren mit Steuern und Abgaben, ja, in eine ganz andere Richtung geht als das, was eben die FDP und die CDU vorhaben. So, bisher hat sie nicht geantwortet, ja. Aber ich bin dann auch einer, ich gebe dann nicht nach. Ich werde sie dann irgendwann in den nächsten Tagen nochmal dran erinnern und anschreiben. Was ich mittlerweile weiß, dass sie aufgrund dessen, was ich ihr geschrieben habe, und ich hatte das ja hier auf Instagram gesagt, dass ich ihr geschrieben habe, dass andere ihr auch schon geschrieben hatten und die von den Grünen auch schon erste Antworten bekommen haben. Ja, also ich direkt habe von ihr noch kein Feedback, aber ich bleibe dann dran. Also ich bin jemand, der gibt da nicht auf. Und das war genauso wie mit dem Costolani. Ich wollte diesen Menschen kennenlernen. Ja? So. Und ich habe eben seinen Geschäftspartner, den Gottfried Heller, in München eben praktisch herausgefunden und habe den Herrn Gottfried Heller angesprochen. Ich hätte es auch sein lassen können. So, aber wenn ich etwas nicht unternehme, dann komme ich nie einen Meter vorwärts. Ja? Also das Leben besteht daraus, Dinge zu unternehmen, auch Dinge zu wagen und einfach eben auch mal zu sagen, ich spreche jetzt diese Person an oder unternehme jetzt dieses. Ja? Auch wenn ich eben, ich könnte von vornherein sagen, oh Gott, eine Frau Baerbock, eine Christian Lindner, der wird sich nie mit mir unterhalten. Vergiss es.
Ich wurde es letztens von jemandem gefragt, du kennst doch Helmut, wie hat denn der das geschafft, jetzt den Christian Lindner zum Beispiel für ein Gespräch zu überzeugen? Punkt Nummer eins ist, du hast gefragt, ja, was schon mal ganz viele Menschen nicht machen häufig. Ich bin ja auch im Vertrieb und akquiriere große Unternehmen. Je größer das Unternehmen ist, desto weniger werden die Geschäftsführer überhaupt kontaktiert, weil die meisten denken, da habe ich ja sowieso keine Chance. Also es ist genau umgekehrt. Je kleiner das Unternehmen ist, desto öfter werden sie kontaktiert von irgendwelchen Leuten, weil da trauen sich alle. Aber ja, ich sag mal, bei dem Apple-CEO, den irgendwie zu versuchen zu kontaktieren, das traut sich dann keiner. Ne? Und so ähnlich, glaube ich, ist es hier. Du hast es auch gemacht und du bleibst dem hartnäckig dran. Und ja, ich glaube, was wichtig ist zu sagen, klar, mit einem Christian Lindner, da bist du sehr, ihr habt dieselben Ideen. Ja. Spannender wäre es ja tatsächlich mal, diesen Austausch zu sehen zwischen so einer kontroversen Meinung, ja. Und ich glaube, das macht ja Demokratie letztendlich auch aus, dass man in die Diskussion gibt und in der Diskussion, und das sehe ich ja immer wieder hier in den Kommentaren, ja, wenn ich sowas lese wie Grünes Pack oder so, da sollte man auch mal ein bisschen überlegen, wie man dort reagiert und ein bisschen mit Respekt umgehen. Ja, jeder sollte ja seine Meinung haben und genauso hat ja das eine Daseinsberechtigung, was meinetwegen die Grünen, die Linken, unabhängig davon, ob ich das gut oder schlecht finde, kann ich das erstmal zumindest mit Respekt behandeln. Und wenn wir alle hier mit ein bisschen mehr Respekt in die Kommentare auch reingehen, dann hat vielleicht so eine Partei dann auch mehr Lust, mal in dieses grenzwertige Gespräch zu gehen, ja?
Also das ist eben, weil am Ende können wir alle, wenn wir vernünftige Menschen ja sind, auch kann jeder von jedem etwas lernen. Ja, ich kann von einem Gespräch mit einer Frau Baerbock etwas lernen, aber sie kann vielleicht von uns hier dann auch etwas lernen, oder aufgreifen, nämlich eben unsere Sichtweise. Und wir haben unsere Argumente für unsere Sichtweise und wir erleben doch sehr oft, dass die Realität irgendwo, ich sag mal, in der Mitte liegt. Ja. So, dass sie irgendwo in der Mitte liegt und man dann eben, ich sag mal, die vernünftigsten Kompromisse lernt. Das habe ich zum Beispiel in den 17 Jahren in der Schweiz gelernt. In der Schweiz gibt es auch Grüne, es gibt linke Politiker, es gibt die Freien Demokraten, es gibt eben also die Parteien heißen dort anders, aber im Endeffekt gibt es dort auch so ein Parteienspektrum. Aber es gibt eben diese Zusammenarbeit, ja. Es gibt diese Zusammenarbeit. Jetzt muss man natürlich sagen, dadurch, dass die Schweiz eine direkte Demokratie ist, hat das Volk eben dort sehr, sehr, sehr viel mehr Macht als hier in Deutschland. Zum Beispiel Steuererhöhungen kann in der Schweiz kein Politiker eigenmächtig durchsetzen. Dazu muss er das Volk fragen. Das Volk muss eben Also das heißt, wenn in der Schweiz zum Beispiel die Politik sagt, wir brauchen jetzt nach Corona vielleicht irgendwo mehr Steuereinnahmen, ja, Dann kann hier eben eine politische Mehrheit das einfach beschließen und umsetzen. Ob das nachher funktioniert oder nicht, sieht man dann eben und dann muss man es wieder abschaffen. Aber das funktioniert in der Schweiz nicht. In der Schweiz musst du den Bürger fragen und der Bürger sagt dann, bitte erklärt uns, was ihr mit dem Geld vorhabt. Und dann genehmigen wir euch das oder wir lehnen das ab. Ja, so.
Ich glaube eben auch, Helmut, das ist interessant wirklich, warum so ein Austausch dann auch interessant ist, weil wir in dieser Finanzcommunity jetzt hier und du ja auch über Jahre, ne? Ich meine, du hast da mit hochvermögenden Menschen dich dein ganzes Leben jetzt umgeben, ne? Und warst quasi, du bist ja auch in der Blase, ja? Wir sind ja auch in unserer Investorenblase hier. Und genauso wird diese Frau in ihrer Blase sein. Sie ist eben in einer anderen Blase, ja? Und dass jetzt mal beide Menschen aufeinander zugehen und sagen, wie sieht denn deine Blase, deine Welt aus? Und guck mal, so funktioniert meine Welt. Und dort einen Kompromiss zu finden, das wäre ja sehr wertvoll, weil ich glaube, dass diese Menschen, die so etwas sagen, weil was ja für unsere Welt erscheint ja super schwachsinnig. Und wenn man diesen Menschen vielleicht mal ein bisschen mehr Eindruck in diese Welt gibt, können sie dann oder werden sie vielleicht auch andere Entscheidungen treffen? Das wäre zumindest meine Hoffnung. Ja.
Nein, also wie gesagt, also ich habe sie angeschrieben, das war letzten Sonntag. So, man muss ja immer mal, ich sag mal, so 2-3 Wochen warten, bis jemand antwortet. Aber ich sag mal, ich lasse dann so 2-3 Wochen vergehen und dann werde ich sie nochmal kontaktieren, wie es dann eben ist. Und dann, also ich meine, die Grünen haben sich ja auch schon mal gemeldet, 1-2 Mal bei mir, aber Aber sie haben eben noch nicht alle Fragen so beantwortet. Ja, also ein ganz schlechtes Beispiel ist hier übrigens die SPD. Den kannst du eben, habe ich jetzt erfahren, ich sag mal monatelang schreiben. Also ich habe den seit Januar jetzt 3-4 Mal geschrieben. Wir haben jetzt praktisch Februar, März, April. Manchmal habe ich das Gefühl, die SPD existiert gar nicht mehr, zumindest was meine Nachrichten angeht. Ja, also das ist eben jetzt eher, und da werde ich dann vielleicht auch irgendwann mal etwas heftiger reagieren und das dann auch auf Instagram veröffentlichen, ja, dass ich das schon heftig finde, dass im Prinzip sich diese Partei für die Diskussion mit ihren Bürgern in keinster Weise interessieren zu scheint.
Ja, es ist traurig. Ich glaube auch, ich meine, im Gespräch mit dem Christian Lindner, ich fand den einen Punkt ganz schön, wo er sagte, da kommt er so ein bisschen in Rage in Bezug auf, ja, ETF-Strategie, das kann jeder machen, ab 50 Euro oder ab 25 Euro. Und dann fällt ihm so auf, aber keine Anlageberatung und so. Ich finde es immer traurig, dass in der Politik, du musst immer super vorsichtig in der Politik heutzutage sein, was du überhaupt sagen darfst und was nicht. Und dann gehen natürlich viele Menschen lieber kein Risiko, weil man könnte ja nur was verlieren, ja. Wenn man dich jetzt ignoriert, gut, der wird schon nachgeben irgendwann, ja. Es ist vielleicht ein geringerer Schaden, als wenn wir uns jetzt äußern. Und das macht sehr schade, ja, dass wir nicht diese Offenheit der Diskussion haben, ja, mal mit dir jetzt zusammenzusetzen. Also finde ich sehr schade. Nochmal ein Punkt auch, um das mal abzuschließen hier mit dem Denke nach und werde reich. Du hast jetzt zwei Punkte auch aufgeführt, was ich noch sehr interessant finde, was er schon damals so gesehen hat. Und da würde mich mal deine Meinung noch zu interessieren. Dieses ganze Thema, du bist deine Gedanken, die Kraft deiner Gedanken. Beobachtest du selber deine Gedanken über die ganzen Jahre jetzt hinweg? Hast du Arbeit an deinen Gedanken gemacht? Wie stehst du diesem Thema gegenüber?
Ja, also auch da hat das Buch mir so ein paar richtig gute Hinweise gegeben, die mir, ich sag mal, im Leben unheimlich weitergeholfen haben. Ja, also es ist relativ zum Schluss kommt ja ein Kapitel eben über ich sag mal nicht falsche, aber negative Gedanken. So, und ich sag mal etwas, womit wir Menschen uns und vor allen Dingen womit wir Menschen uns eben beschäftigen, je älter wir werden, ist mit dem Gedanken an den Tod. So. Und ich habe sehr früh meinen Vater verloren durch einen Herzinfarkt. Und daraus begründet so ein Jahr, anderthalb Jahre nach dem Tod meines Vaters, damals, ich sag mal, als irgendwie 30-Jähriger, eine vorübergehend sehr heftige Angst vor dem Tod entwickelt. Obwohl ich ja eigentlich noch sehr, sehr, sehr jung war und wusste, naja, eigentlich hast du ja noch 40, 50 Jahre vor dir. So, dementsprechend müsste ich ja heute, wo ich 30 Jahre älter bin, als 60-Jähriger jetzt viel, viel mehr Angst davor haben. So, und da ist ja auch eine fantastische Passage und das ist eben auch dieses Spiel der Gedanken. Ich meine, wir wissen zwei Dinge. Wir können dieses Schicksal in unserem Leben nicht aufhalten. Und deswegen denken eben viele Leute darüber nach und haben Angst. Sie haben Angst, aber eine Angst, die im Endeffekt unbegründet ist. Weil es gibt niemanden auf dieser Welt, der dir sagen kann, wie er wirklich ist. Wir wissen es nicht, wir spekulieren darüber. Ja? Und daraus habe ich eben gelernt, so wie er das auch geschrieben hat, ja, warum soll ich mich, je älter ich werde, jetzt, es gibt ja leider Menschen, die tun das, ja, stundenlang am Tag hinsetzen und darüber nachdenken, über etwas, was zwar unausweichlich ist, aber A, wo ich nicht weiß, ob es kommt, ob es jetzt in einer Stunde kommt oder erst in 30 Jahren, und mir darüber Sorgen machen. Ja? Und dann versuchen, meine Gedanken eben, oder die Kraft meiner Gedanken, eben in andere Richtungen zu bringen. Ja? Und jetzt kommt auch eben so ein Punkt, der hat auch viel mit Erfolg zu tun. Ich sage mal, viele Menschen vertrödeln zu viel Zeit, oder sie haben zu viel Zeit. Und weil sie so viel Zeit haben, sage ich mal, kommen sie auf so vielleicht dumme Gedanken, über irgendwelche Dinge nachzudenken, wie eben Krankheit, Tod oder eben andere Dinge, die nicht schön sind. Ja? Oder über einen Börsenkrach oder was auch immer. Ja? So. Und da gibt es ja auch einige Passagen in diesem Buch. Ich sage mal, ich habe heute als 60-Jähriger vor dem Tod viel weniger Angst als 30-Jähriger. Ja? So, ich denke darüber heute überhaupt nicht nach. Obwohl ich ja weiß, dass der Zeitpunkt, weil ich eben nun etwas älter bin, oder eben eher näher als eben, sage ich mal, sehr fern ist. Ja? Und auch wenn du dieses Denken von Warren Buffett, der hat ja mal vor ein paar Monaten eben gesagt, ja, also auch so, er ist ja über 90, ja, und hat ja eben gesagt, also wer ohnehin so alt ist wie ich, der ist ja sowieso ein Glücklich. Also warum soll ich mir auch Gedanken machen? Ja, also das ist so dieses Mindset, ja. Das funktioniert eben, wenn du das, also du kannst dich mit negativen und falschen Gedanken, kannst du dich komplett blockieren, ja. Du kannst dich als junger Mensch komplett blockieren, indem du sagst, ja gut, das schaffe ich sowieso nicht, also das klappt nicht und ob etwas klappt oder nicht klappt, das erfährst du als Mensch immer dann, wenn du es zumindest mal versucht hast, ja. Aber viele Menschen sagen schon, ja, ich habe darüber nachgedacht, und dieser Gedanke war eben negativ, ich schaffe das nicht.
Deswegen, ja, das ist interessant, was du sagst, ne? Weil unser Gehirn ist ja darauf ausgelegt, auch immer das Negative zu fokussieren, weil das Negative, also dieser Mechanismus, das Negative zu suchen, die Gefahr zu suchen, hat unserer Gattung das Überleben beschert. Ja? Ansonsten wären wir ausgerottet, wenn wir quasi nicht Gefahren gesehen hätten. Das heißt, unser Gehirn da oben ist so gepolt, dass wir in allem immer die Gefahr sehen. Und jetzt kommt der Punkt, uns durch dieses Denken eben nicht aus der Umsetzung rausholen lassen. Und das passiert eben bei vielen. Deswegen finde ich spannend, dass du es nochmal ansprichst, auch so die Macht deiner Gedanken und das, was der Buffett dort letztendlich erzählt. Der Schlüssel ist dann immer die Dankbarkeit. Ne? Er fokussiert sich auf die Dankbarkeit und sagt sich, er sucht, natürlich könnte er jetzt denken, fuck man, statistisch hätte ich schon vor 12 Jahren tot sein müssen. Also ich kippe ja wahrscheinlich morgen um. Das könnte man natürlich auch fokussieren. Aber er sagt, nein, ich fokussiere mich auf den positiven Gedanken, meine Dankbarkeit. Ja. Und durch seine Dankbarkeit lebt er scheinbar ganz gut, ne?
Ja, also das ist ja das eben, dass du grundsätzlich eben immer versuchst, positiv zu denken. Ja, also das hilft einfach im Leben ungeheuer weiter und du kannst dich mit negativen Gedanken eben einfach, ich sag mal, selbst blockieren und das bringt dich eben dann am Ende nicht weiter.
Ja. Zu dem Thema, mal gucken, ob du das kennst. Also alle das, was mit Gedanken ist, ist ein sehr dünnes Buch. Guck mal an, wie dünn das hier ist. Das heißt, wie wir denken, so leben wir. Von James Allen, ist ungefähr aus, ich glaube, 1905 oder so. Sehr alt, kennst du das?
Das kenne ich jetzt wirklich noch.
Das schicke ich dir mal zu. Finde ich über dieses ganze Thema Gedanken, so wie wir denken, sind wir und so weiter, ist das eine brachial gute Zusammenfassung, weil es gibt natürlich Bücher und er schreibt auch gleich in den ersten Seiten, pass auf, ich könnte, um mehr Geld zu verdienen, diesen ganzen Inhalt auf 300, 500 Seiten packen und ich würde viel, viel mehr Kohle verdienen. Ja. Aber die wahre Klasse besteht doch da drin, ganz viel in ganz wenig auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und das ist so ein Buch, es geht nur um dieses eine Thema und das bringt ja brachial gut auf den Punkt. Da würde mich mal deine Meinung interessieren, das liest du in einer Stunde oder so, ja.
Okay.
Ja, ansonsten, haben wir es schon wieder fast geschafft, 2 Stunden zu füllen.
Ich bin jetzt soweit durch. Also wie gesagt, ich hätte gerade kam eben ein Kommentar, gibt es auch gute Bücher abseits der Börse? Jawohl, die gibt es. Und ich habe auch viele Bücher gelesen, die eben mit Börse jetzt nicht zu tun haben. Aber ich glaube, auch darüber könnte man am Ende, ich sag mal, wahrscheinlich jetzt nochmal locker eine Stunde oder so füllen. Ich meine, man kann ja sagen, wenn das die Zuhörer interessiert, kann man darüber ja mal irgendwann in ein paar Wochen mal separat nochmal eine Stunde sprechen. Weil mit Sicherheit gibt es viele, 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 viele gute Bücher, exzellente Bücher, die überhaupt nichts mit Börse zu tun haben.
Dann lass es doch mal machen. Wir überlegen uns noch mal so eine Themenfrage. Ja, welches Thema könnte das sein? Und dann machen wir nochmal eine Stunde Livestream zu anderen Themenbereichen. Das finde ich auch nochmal spannend, von dir zu erfahren, was du da so siehst. In jedem Fall, Helmut, erstmal besten Dank für heute, für die ganzen Bücher. Ja. Wer sie noch nicht gelesen hat, jetzt habt ihr ja erstmal fleißig zu tun mit den 5, 6 Empfehlungen heute hier. Dann lass uns das doch so machen, dass wir irgendwann, weiß ich nicht, in einem Monat nochmal schauen, dass wir da eine Runde Livestream hier hinbekommen. Dir besten Dank und einen schönen Abend auch euch allen, dass ihr so lange dabei wart. Ja. Die Aufnahme gibt's wieder als bei YouTube stelle ich die rein und auch als Podcast, weil sich das einfach auch im Auto viel besser hören lässt im Hintergrund. Und ja, schönen Abend, Helmut, bis bald. Ja.
Maurice, das wünsche ich dir auch und allen, die zugehört haben. Ja, also bis dann irgendwann mal in was weiß ich, 4 oder 5 Wochen. Genießt jetzt erstmal die Osterwoche, habt schöne Osterfeiertage und ja, bis demnächst hier bei Maurice auf seinem Kanal.
Bis dahin, Helmut.
Ciao. Also, gut, tschüss.
Schönen Abend.
Tschüss.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.